Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Schweizer Gemeinden kämpfen dafür, dass neue Starkstromleitungen zum Schutz der Menschen im Boden verlegt werden. Eine Ethikkommission des Bundes definiert, was der Begriff Würde der Kreatur bei Pflanzen bedeuten könnte. Im Prozess gegen die Deutsche Telekom fordern 16.000 Kleinanleger 130 Millionen Schadenersatz. In Italien geht die Parlamentswahl weiter, Politikverdrossenheit drückt auf die Wahlbeteiligung. Und seit Neujahr haben wir rein rechnerisch nur für den Staat gearbeitet. Ab morgen wirtschaften wir in den eigenen Sack. An diesem Tag der erfüllten Steuerpflicht ist Finanzminister Hans-Rudolf Merz zu Gast im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Thomas Fuchs.
Zahlreiche Gemeinden wollen nichts mehr wissen von neuen Hochspannungsleitungen über den Köpfen ihrer Bevölkerung. Deshalb setzt sich nun ein Verein dafür ein, dass neue solche Leitungen in den Boden gelegt werden. Unterstützt werden die engagierten Gemeinden von 26 Ständeratsmitgliedern, die eine entsprechende Motion an den Bundesrat unterschrieben haben. Der Bundesrat muss nun festlegen, wann eine Hochspannungsleitung vergraben werden muss. Besonders großer Widerstand gegen die Strommasten regt sich in den Kantonen Wallis, Freiburg und Bern. Es wolle niemand mehr in den gesundheitsschädigenden Magnetfeldern leben, die von diesen Stromleitungen ausgehen. In Italien sind die zweitägigen Parlamentswahlen heute fortgesetzt worden. Es zeichnet sich eine tiefere Beteiligung ab als bei den letzten Parlamentswahlen vor 2 Jahren. Politologen führen dies unter anderem auf die Politikverdrossenheit vieler Italiener zurück. Das endgültige Wahlergebnis liegt wahrscheinlich am Abend vor. Der Ministerpräsident des deutschen Bundeslandes Sachsen, Georg Milbrat, tritt zurück. CDU-Mitglied Milbrat stand seit Monaten unter Druck wegen des Desasters bei der Sächsischen Landesbank. Diese musste nach riskanten Geschäften auf dem amerikanischen Hypothekenmarkt verkauft werden. In die Kritik geraten war der 63-Jährige auch wegen privater Geschäfte mit der Bank. Milbrat ist seit 6 Jahren Ministerpräsident von Sachsen. Im Norden der irakischen Hauptstadt Bagdad haben US-Soldaten ein Massengrab mit etwa 30 Leichen entdeckt. Die Iraker seien vor etwa 8 Monaten getötet worden, teilt die US-Armee mit. In den vergangenen Wochen sind in der Gegend bereits mehrere Massengräber mit über 50 Leichen gefunden worden. In Irak werden häufig Massengräber entdeckt. Viele der dort verscharrten Menschen wurden Opfer religiös motivierter Gewalt. Im Prozess gegen die Deutsche Telekom in Frankfurt hat der frühere Chef des Unternehmens, Ron Sommer, als Zeuge ausgesagt. Konkret ging es dabei um den umstrittenen Kauf eines US-Mobilfunkanbieters. Diesen Kauf sehen die über 16.000 Aktionäre als einen zentralen Grund für Verluste der Telekom-Aktie. Die Aktionäre werfen der Telekom vor, sie habe die Anleger beim Börsengang falsch oder unvollständig informiert und fordern nun Schadenersatz in Millionenhöhe. Sommer bestreitet die Vorwürfe. Wer eine Eigentumswohnung kauft, darf davon ausgehen, dass die Wohnung so groß ist wie vertraglich vereinbart. Ist dies nicht der Fall, erhält der Wohnungskäufer Geld zurück. Das entschied das Bundesgericht. Im konkreten Fall muss ein Verkäufer einer Frau aus dem Kanton Luzern 37.000 Franken zurückzahlen. Deren 4-Zimmer-Wohnung war nicht, wie vom Verkäufer angegeben, 193, sondern lediglich 150 Quadratmeter groß. Das Bundesgericht argumentiert, die angegebene Wohnungsfläche müsse stimmen, weil sie ein wesentliches Element beim Kauf einer Wohnung sei. Die willkürliche Schädigung einer Pflanze ist moralisch unzulässig. Zu diesem Schluss kommt die Eidgenössische Biotech-Ethik-Kommission. Denn die in der Verfassung verankerte Würde der Kreatur gelte auch für Pflanzen. Eine Mehrheit der Kommission ist gleichzeitig aber der Meinung, dass gentechnische Veränderungen von Pflanzen die Würde der Kreatur nicht prinzipiell verletzen, solange deren Eigenständigkeit erhalten bleibt. Das Patentieren einer Pflanzenart solle nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Die Biotech-Ethik-Kommission war vom Bund um Vorschläge gebeten worden, wie der Begriff Würde der Kreatur in der Verfassung konkretisiert werden könnte. Die Zürcher SVP-Regierungsrätin Rita Fuhrer wird Mitglied des Bankrats der Schweizerischen Nationalbank. Das Zürcher Kantonsparlament ist dem Antrag der Regierung gefolgt, gegen den Willen der Ratslinken. Diese sprach der Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin die Kompetenz im Banken- und Finanzgeschäft ab. Die SVP verteidigte ihre Regierungsrätin mit Erfolg. Es sei sehr wichtig für den Kanton Zürich, dass die Vorsteherin der Volkswirtschaftsdirektion im Bankrat vertreten sei. Die Bonner Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen Ex-Rat-Profi Jan Ullrich wegen Betrugs zum Nachteil seines ehemaligen Arbeitgebers T-Mobile eingestellt. Dies teilte die Behörde mit. Gegen die Zahlung eines Betrags in sechsstelliger Höhe an gemeinnützige Institutionen und die Staatskasse verzichten die Staatsanwälte auf eine Klage gegen den Tour de France-Sieger von 1997. Nach dem Vergleich gilt Ullrich als unschuldig im Sinn der nunmehr verworfenen Betrugsanklage. Ullrich, der illegaler Leistungssteigerung verdächtigt wird, hat jegliche Dopingverdächtigungen immer strikt zurückgewiesen.
Zum dritten Mal in Folge kann die SVP quasi auswärts einen Wahlerfolg feiern, in der Zentralschweiz, wo die CVP bisher äußerst heimstark war. Wir fragen nach Gründen für die CVP-Schwäche auf eigenem Terrain. Und weiter, Parlamentarier wollen die dicken Stromleitungen versenken, statt sichtbar übers Land gespannt sehen. Italien wählt ein neues Parlament, die Probleme bleiben die alten. 16.000 Kleinaktionäre wollen Schadenersatz im großen Prozess gegen die Deutsche Telekom. Das Tiermehlfütterungsverbot soll gelockert werden, weil BSE praktisch verschwunden ist. Die Pflanzen haben auch ihre Würde, befindet die Ethikkommission für die Biotechnologie. Und im Tagesgespräch begrüßen wir einen hoffentlich dankbaren Bundesrat, Hans-Rudolf Merz. Denn für ihn, für den Staat, für die Steuern haben wir jetzt über 100 Tage gearbeitet. Ab dem heutigen Tag der erfüllten Steuerpflicht gehört unser Einkommen wirklich uns, im Prinzip. Nach den Wahlerfolgen in den Kantonen Schwyz und Uri feierte die SVP in der Zentralschweiz gestern einen weiteren Wahlerfolg auf Kosten der CVP. Diesmal in Nidwalden, wo sie erstmals in der Kantonsregierung Einsitz nimmt. Was sind die Gründe, dass die traditionellen Stammlande der CVP unter dem Ansturm der SVP bröckeln? Antworten von Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Nach dem fulminanten Wahlsieg der SVP nun auch in Nidwalden ist für den unterlegenen CVP-Kandidaten Martin Ambaum klar, auch in diesem Innerschweizer Kanton hat der Blocher-Effekt mitgespielt, die Tatsache, dass die CVP dessen Abwahl mitinitiiert hat.
Es ist vor allem die Diskussion betreffend der Abwahl, dass die CVP eine schlechte Rolle gespielt hat und wir konnten das nicht wettmachen, klar aufzuzeigen, dass wir nicht links politisieren, sondern wirklich eine bürgerliche Politik machen. Und das ist jetzt in diesen Monaten nicht gelungen, das abzuwenden.
Ähnlich analysiert auch der Schweizer CVP-Ständerat Bruno Frick die schlechten Wahlergebnisse seiner Partei in den Kantonen Schwyz, Uri und Nidwalden.
Die Abwahl von Bundesrat Blocher ist ganz sicher ein Element davon. Ich habe immer gesagt, wir haben Wind gesät und werden Sturm ernten. Das ist jetzt der Fall. Aber wie groß der Sturmschaden ist, das können wir nicht sagen. Es ist einfach ein großer Schaden, der hat viele Ursachen.
Auf die anderen Ursachen lenken die Politologen ihr Augenmerk, wenn es um die Schwäche der CVP in ihren Stammlanden geht. Für den Zürcher Politologen Tim Frey von der Universität Zürich war seit längerem voraussehbar, dass sich Teile der traditionellen Wählerschaft von den Christdemokraten abwendet.
Christdemokraten heute sind nicht mehr die Christdemokraten, die über eine mechanische Bindung an ihre Wählerschaft, an ihre katholisch-konservative Wählerschaft in den Stammlanden verfügen. Die junge, in Anführungs- und Schlussstrichen, die junge, fortschrittliche CVP, die mit Köpfen wie Doris Leuthard, mit Köpfen wie Dabele oder so in der Öffentlichkeit auch wieder eine aktivere Rolle spielt, das ist nicht die CVP, denen die konservativen Wählerkreise in den Stammlanden folgen wollen oder können.
Vor diesem Hintergrund müsse die einst so starke CVP in ihren traditionellen Stammlanden weiter federn lassen, glaubt auch Politologe Andreas Balthasar von der Universität Luzern.
Ich bin der Ansicht, die Erosion wird weitergehen und die Bedeutung der CVP wird sich ungefähr auf dem nationalen Level einpendeln. Vielleicht etwas stärker, weil doch die Verankerung im Katholizismus in der Innerschweiz noch etwas stärker ist, aber ungefähr nationales Level.
Dabei wird die SVP ganz ihrer nationalen Stärke gemäß große Teile der ehemaligen CVP-Wählerschaft in ihr Lager ziehen. Für die CVP gibt es trotzdem keinen Grund, an ihrem Programm etwas zu ändern. Für CVP-Generalsekretär Reto Nause ist die Innerschweiz nämlich nur ein politischer Schauplatz unter anderen.
Die CVP ist richtig positioniert. Wir sind die einzige wirkliche Zentrumskraft. Wir haben die Wahlen 2007 mit diesem Rezept gewonnen und werden diesem Rezept auch in Zukunft treu bleiben.
Keine Kurskorrektur also bei der CVP. Dies sei nachvollziehbar, findet auch Politologe Frei. Die CVP verliere wohl in den traditionellen Stammlanden.
Aber sie gewinnt dafür Anteile in anderen Gegenden, also namentlich in den urbanen, in den auch gemischt konfessionellen oder auch protestantischen Regionen kann die CVP zulegen, so wie sie es uns an den Nationalratswahlen auch gezeigt hat.
In diesem Sinn folge auf eine neue Generation von CVP-Politikern auch eine neue Generation von CVP-Wählern, so der Politologe.
Hochspannungsleitungen durchziehen die Ebenen und erklimmen die Berge im ganzen Land, damit uns und anderen der Strom nicht ausgeht. Und es sollen noch mehr werden. Bis 2015 sollen 67 solcher Starkstromleitungen ausgebaut oder ganz neu erstellt werden. Nur wie? So wie bis jetzt mit hohen Masten oder diskret im Boden. In den Boden damit, fordern jetzt Parlamentarier und Parlamentarierinnen. Die Stromwirtschaft sträubt sich. Alexander Sauter.
Bis der Strom aus der Steckdose kommt, muss er die Distanz vom Kraftwerk bis zum Endverbraucher zurücklegen. Man wolle weiterhin eine gute, sichere und günstige Stromversorgung, betonten heute die Initianten. Ihre Forderung jedoch, Hochspannungsleitungen sollen im Boden verschwinden, zum Beispiel entlang der Autobahnen. SP-Nationalrat Rudolf Rechsteiner.
Erstens, um die Bevölkerung und die Landschaft zu schützen und zweitens, weil damit bei Gleichstromleitungen auch erhebliche Mengen Strom eingespart werden können. Diese Kabel, die sind sehr effizient und haben weniger Energieverlust.
Unterirdische Stromleitungen sind nichts Neues. Insbesondere wird Strom durchs Meer über Kabel transportiert oder auch in vielen Schweizer Städten. Die neu zu bauenden Stromleitungen jedoch sind nicht unterirdisch geplant. Widerstand dagegen regt sich zum Beispiel in der Friburger Gemeinde Villaröppel. In dieser Region sollen 34 neue Strommasten entstehen. Für den Gemeindepräsidenten Michel Bugnon kommt dies schon aus landschaftlichen Gründen nicht in Frage. Sollten die Stromleitungen tatsächlich kommen, sei es nicht mehr möglich, auf die andere Talseite zu schauen, ohne dass die Aussicht von Strommasten getrübt werde.
Si le côté sud-sud-est nous mettons encore des lignes à haute tension, il n'est plus possible de lever les yeux sans avoir un rideau de lignes à haute tension.
Für SP-Nationalrat Rudolf Rechsteiner sprechen auch gesundheitliche Gründe für eine Verlegung in den Boden.
Wir haben Elektrosmog, das heißt, die Bevölkerung, die dort lebt, hat eine höhere Krebshäufigkeit, es kommt zu gesundheitlichen Belastungen, Schlafstörungen und so weiter. Und es ist ungesund, bei diesen Leitungen zu wohnen. Wenn wir sie in den Boden legen, dann können wir diesen Elektrosmog vermeiden.
Beim Energieunternehmen BKW, den bernischen Kraftwerken, betont man, dass die gesetzlichen Grenzwerte für Elektrosmog konsequent eingehalten werden. Eine Verlegung in den Boden komme aus betrieblichen Gründen nicht in Frage, sagt Thomas Freudiger, zuständig für den Leitungsbau bei den bernischen Kraftwerken.
Bei Störungen einer Freileitung ist innerhalb von Stunden ist eine solche Störung behoben, aber bei einer Kabelanlage kann dies über Monate dauern. Bei Kabelanlage als Beispiel ein Blitzeinschlag bei den Übertragungstragwerken etc.
Schweizweit kämpfen verschiedene Gemeinden für die Verlegung der Hochspannungsleitungen unter dem Boden. Für Thomas Freudiger von den bernischen Kraftwerken steht im Vordergrund, dass es für die Energieunternehmen auch eine Verpflichtung zur Stromversorgung gäbe.
Irgendwo müssen diese Leitungen einfach gebaut werden.
Dem stimmen auch die betroffenen Gemeinden zu. Sie wollen den Strom einfach unter dem Boden. Von den Sozialdemokraten und der CVP sind in diesen Tagen sowohl im Ständerat wie auch im Nationalrat Motionen dazu eingereicht worden. Der Bundesrat wird darin aufgefordert, einen klaren Kriterienkatalog zu bestimmen, wann Stromleitungen in den Boden verlegt werden müssen.
Italien wählt. Bis heute Nachmittag können Italiener und Italienerinnen ihre Wahlzettel für ein neues Parlament und damit für eine neue Regierung abgeben. Gute Chancen, neuer Ministerpräsident zu werden, hat einmal mehr, zum dritten Mal, Silvio Berlusconi. Der Medienzar liegt nach den letzten Umfragen vor seinem Herausforderer von Mitte links, Walter Veltroni. Auch wenn es möglicherweise zu einem Machtwechsel kommt, große Hoffnungen verbinden die Italiener damit nicht. Aus Rom, Massimo Agostinis.
Um 7 Uhr in der Früh ist Rom am schönsten. Dann schlafen die Touristen noch und die Stadt gehört noch ein paar wenige Stunden lang den Römerinnen und Römern. So auch heute, wo kurz nach Eröffnung des Wahllokals, nur wenige Meter vom weltbekannten Trevi-Brunnen entfernt, die ersten vereinzelten Wählenden auftauchen. Doch was sie sagen, stimmt bedenklich. Zum Beispiel diese Frau.
Guardi, per me è solo una perdita di tempo, perché tanto va sempre peggio, quindi non ci spero più.
Eigentlich verliere ich hier nur meine Zeit. Es wird ohnehin nicht besser und Hoffnungen habe ich keine mehr, sagt sie und eilt davon. Ähnlich klingt es bei diesem älteren Herrn, der einst Italien als Diplomat in Genf vertrat.
E noi romani che sappiamo che abbiamo costruito anfiteatri, tutte cose che stanno ancora in piedi, acquedotti che stanno ancora in piedi e quello di Saragozza è ancora in funzione.
Schauen Sie, die Römer konnten Amphitheater bauen, die noch heute stehen, oder Wasserakvädukte, die noch in Betrieb sind. Doch was macht Italien heute? Unsere Infrastruktur ist verlottert, die Straßen sind kaputt, das Bahnsystem ist eine Schande. Ob links oder rechts, keiner hat daran etwas verändert. Das werden auch die jetzigen Wahlen nicht ändern. Diese Frau hier hat nach 30 Jahren treuem Wählen von Mitte-Rechtsparteien das Lager gewechselt.
Io alla destra ormai non ci credo più. Io penso alla sinistra, almeno proviamo. Uno deve provare, deve rischiare, no?
Ich habe den Glauben an die Rechte verloren. Ich wähle jetzt links, zum ersten Mal. Versuchen wir es mal mit denen. Vielleicht bringt es ja etwas, sagt sie beinahe beschwörend, als ob sie damit den Gedanken verscheuchen wollte, dass auch sie zum jetzigen Zeitpunkt an keine Wende zum Besseren glaubt. Viele Wählende sind unentschieden, wissen nicht, wem sie ihre Stimme geben sollen. Das haben die letzten Meinungsumfragen vor 2 Wochen auch gezeigt. Doch selbst jetzt, am Wahltag, gar vor dem Wahllokal stehend, haben sie sich noch nicht entschieden. Wie diese Frau, kein Einzelfall, hier beim Wahllokal beim Trevi-Brunnen.
Non lo so. Non lo so.
Beim Hinausgehen sagt sie, ho votato bianco. Ich habe weiß eingelegt und fügt an.
Guardi, veramente non me lo spiego. Vivo così alla giornata, non me lo spiego. Vado avanti così.
Ich versuche mir das Chaos in diesem Land nicht mehr zu erklären. Es hat keinen Sinn. Ich lebe mein Leben und gehe vorwärts. Das ist das Beste. Dieser distinguierte Herr gibt der neuen Regierung keine lange Überlebenschance. Ganz egal, ob Mitte links oder Mitte rechts gewinnt.
Io credo che tra un anno verrà fatta un'altra elezione, perché io sono convinto che al Senato sarà un terno all'otto.
Ich bin überzeugt, in einem Jahr wählen wir wieder. Das Wahlsystem ist so gemacht, dass es im Senat immer sehr knapp bleibt, egal ob links oder rechts am Drücker ist. Vielleicht hat der Mann recht. Heute um 15 Uhr schließen die Wahllokale. Dann werden die ersten Wählernachbefragungen veröffentlicht. Doch wie schon bei den letzten Wahlen vor 2 Jahren könnten sie auch dieses Mal sehr fehlerhaft sein. Eine weitere Unsicherheit in diesem Land.
Stimmen und Stimmungen heute Morgen in Rom. Das war Massimo Agostinis. Es ist ein Prozess der Superlative, der Telekom-Prozess, der vor dem Frankfurter Oberlandesgericht stattfindet. Über 16.000 Klägerinnen und Kläger verlangen ihr Recht. Sie fühlen sich als Kleinaktionäre von der Deutschen Telekom betrogen. Der ehemalige Staatsmonopolist habe ihnen beim Börsengang wichtige Informationen verschwiegen und sie damit zu einem riskanten Engagement verführt, das ihnen Verluste eingetragen habe. Dafür verlangen sie nun Schadenersatz. Zu Unrecht, findet Ron Sommer, der frühere Chef der Telekom. Er war heute im Zeugenstand. Ursula Hützler.
Ron Sommer schlug den wartenden Journalisten in Frankfurt heute ein Schnippchen. Er kam zum Gericht über einen Nebeneingang. Der frühere Topmanager hatte offensichtlich keine Lust, sich bereits vor seinem Auftritt zu erklären. Der Vorwurf wiegt schließlich schwer genug. Ron Sommer soll nämlich die Telekom-Anleger arglistig getäuscht und sie dadurch schwer geschädigt haben. Schließlich geht es um den dritten Börsengang im Jahr 2000. Damals war die Aktie mit dem pinkfarbenen T populär wie nie. Der Schauspieler Manfred Krug warb für sie in flächendeckenden Spots und Telekom-Chef Sommer bürgte persönlich für die Seriosität der Anlage.
Wir arbeiten nicht für den Tagesspekulanten, wir arbeiten für den langfristigen Anleger. Diese Politik hat sich bezahlt gemacht für die Anleger.
Doch nichts war. Kaum hatten Tausende von Kleinaktionären beherzt zugegriffen, sackte die vielgepriesene Volksaktie ab. 80% ihres Wertes hat sie seither eingebüßt. Ein Schaden, mit dem sich über 16.000 Klägerinnen und Kläger nicht abfinden wollen. Sie verlangen Gerechtigkeit und zumindest einen Teil des verlorenen Gelds zurück. Als Grund machen sie vor allem geltend, dass ihnen damals der bevorstehende Kauf des amerikanischen Konkurrenten VoiceStream verschwiegen worden sei. Ein Unterfangen, das hochriskant war und den Kurs der T-Aktie nachhaltig drückte. Hätte sie davon vor ihrem Kauf gewusst, sagt zum Beispiel die Kleinaktionärin Christa Grohler-Steyer, wäre sie vorsichtiger gewesen. Die Rentnerin ist jedenfalls überzeugt davon, dass die Telekom nach diesem Prozess einlenkt. Auch deshalb, weil das Unternehmen in den USA sich mit seinen dortigen Klägern auf einen Vergleich in der Höhe von 120 Millionen Dollar geeinigt habe.
Ich hoffe schon, denn in Amerika, das ist ja mittlerweile auch bekannt geworden, sind die Kleinanleger ja seit 2005 gut abgefunden worden von der Telekom. Und warum soll das nicht auch in Deutschland möglich sein?
Doch so weit ist es noch lange nicht. Ron Sommer und die Telekom haben die Vorwürfe der Kleinaktionäre bisher stets zurückgewiesen. Verständlich. Schließlich geht es um viel Geld, um 80 Millionen Euro, um genau zu sein. Zumindest ein paar Jahre wird darüber noch gestritten, denn die Deutschen bewegen sich mit diesem Musterprozess auf Neuland. Dass er überhaupt stattfindet, war erst möglich, nachdem zuvor ein Gesetz geändert worden war. Wann gibt es das schließlich, dass 16.000 Klägerinnen und Kläger gleichzeitig nach ihrem Recht verlangen?
Die Krise um den Rinderwahnsinn scheint überwunden. Letztes Jahr ist in der Schweiz erstmals seit 17 Jahren kein BSE-Fall mehr aufgetreten. Nun fordern die Geflügel- und Schweinezüchter eine teilweise Aufhebung des Tiermehlfütterungsverbots aus dem Jahr 2001. Dabei geht es auch ums Geld. Denn seit dem Tiermehlverbot wird Sojaschrot als wichtiger Eiweißträger verfüttert. Doch importierte Soja, vor allem gentechfreie, wird immer knapper und teurer. Peter Maurer berichtet.
Der endgültige wissenschaftliche Beweis fällt zwar bis heute immer noch, doch die meisten Experten sind sich trotzdem einig. Der Rinderwahnsinn wurde einst durch BSE erkrankter Rinder, die zu Tiermehl verarbeitet und anschließend an Artgenossen verfüttert worden waren, ausgelöst. Deshalb das Tiermehlfütterungsverbot. Deshalb die Verbrennung des eiweißreichen Tiermehls in Zementöfen. Deshalb der teure importierte Tiermehlfutterersatz, die pflanzliche Proteinquelle Soja. Rudi Zweifel, Direktor des Kompetenzzentrums der Schweizerischen Geflügelwirtschaft Aviforum, bilanziert.
In der Schweiz sind die Verhältnisse so, dass wir seit dem Tiermehlverbot den Verbrauch an Sojaprodukten quasi verdoppelt haben.
Und die Folgen der gewaltigen Sojanachfrage auf dem internationalen Markt schildert Felix Grupp von Swissbor, dem Schweineproduzentenverband.
Das hat natürlich in den letzten Monaten zu starken Preisfolgen geführt, stark gestiegene Sojapreise. Und das macht die Diskussion um das Tiermehl wieder aktuell.
Das heißt konkret, künftig soll Schweinen und Hühnern wieder sogenannte Schlachtnebenprodukte verfüttert werden dürfen. Aviforum-Chef Zweifel sagt es so.
Den Hühnern würden Schlachtnebenprodukte aus der Schweineschlachtung vorgesetzt und den Schweinen würden Schlachtnebenprodukte von Hühnern vorgesetzt.
Für diese teilweise Aufhebung bzw. Lockerung des generellen Tiermehlverbotes braucht es jedoch grünes Licht vom Bund. Und dort beim Bundesamt für Veterinärwesen betont Marcel Falk.
Eine Lockerung müsste man sehr vorsichtig anschauen. Ich glaube, es ist allen Beteiligten klar, es darf nicht mehr so etwas wie BSE geben. Für uns sind zwei Sachen ganz wichtig. Zum einen, wenn es eine Lockerung gibt, dann müssen wir ganz getrennte Produktionslinien vom Schlachthof bis zum Betrieb haben und das muss sauber kontrolliert sein.
Und wo es tiermehlmäßig absolut nichts zu rütteln gibt?
Für Vegetarier wird es kein Tiermehl geben, das heißt kein Tiermehl für Rinder, kein Tiermehl für Schafe und Ziegen.
Bei all diesen Tiermehl-Wiederverwertungsplänen wird schließlich die Meinung der Konsumentinnen und Konsumenten eine wichtige Rolle spielen. Und Sarah Stalder, die neue Chefin der Stiftung für Konsumentenschutz, meinte auch, die Konsumentenschaft sei punkto Tiermehl immer noch sehr misstrauisch, obschon die Verbrennung des Tiermehls eine Verschwendung von wertvollem Material sei.
Wir wären einverstanden für eine beschränkte Wiederverwertung, wenn eine ganz strikte Kontrolle vorhanden ist. Das heißt, es muss eine absolute Sicherheit sein, dass von dem Schlachtmaterial überhaupt keine gefährlichen Materialien verfüttert werden. Und das wird natürlich wieder große Kosten auslösen.
Und wer dafür letztlich zur Kasse gebeten wird, das ist wieder eine andere Geschichte.
Nicht nur Menschen und Tiere, auch Pflanzen haben eine eigene Würde, sagt die Schweizerische Bundesverfassung. Sie ist weltweit die einzige Staatsverfassung, die das so festhält. Was es bedeutet, dass auch Pflanzen eine eigene Würde haben, dazu hat sich die Eidgenössische Ethikkommission für die Biotechnologie im Außerhumanbereich, die EKAH, Gedanken gemacht. Heute hat sie einen Bericht mit ihren Vorschlägen vorgelegt. Patrick Tschuding.
Wir sagen es schon den Kindern, dass sie die Blumen am Wegrand nicht einfach so zertreten sollen, denn das ist Willkür und schadet den Pflanzen. Pflanzen willkürlich zu schädigen, das hält auch die EKAH in ihrem Bericht einstimmig für moralisch unzulässig. Verzwickter ist die Sache bei genetischen Veränderungen an Pflanzen. Genetische Veränderungen an Pflanzen hält die EKAH für moralisch unproblematisch, solange die Pflanzen ihre Eigenständigkeit als Lebewesen behalten. Klaus-Peter Rippe, Präsident der EKAH, erklärt, es gebe aber auch genetische Veränderungen, die dazu führen,
dass die Pflanze eben nicht mehr als eigenständiges Lebewesen zu betrachten ist, diese Eigenständigkeit verliert und dass sie jene Eigenschaften verliert, die Pflanzen ausmachen, wie Wachstum und Fortpflanzung. Und an dieser Stelle ist dann ein Punkt, wo man eben innehalten muss und fragen muss, darf ich das tun?
Darf ich das tun? Diese Frage immer wieder in Erinnerung zu rufen, auch im Umgang mit Pflanzen. Das ist das Hauptanliegen der EKAH. Und warum tue ich etwas?
Die Gründe, die man hat, dass man es tut, die sind offen zu legen und es müssen gute Gründe sein. Auch bei der Pflanze. Auch bei der Pflanze kann man nicht einfach tun, was man will. Man ist rechtfertigungspflichtig.
Rechtfertigungspflichtig ist zum Beispiel die sogenannte Terminator-Technologie. Das ist der etwas saloppe Name für das gentechnische Verfahren, bei dem Getreide, Soja oder Raps so verändert werden, dass die Ernte steril wird. Die Terminator-Technologie, also die sterilen Samen, machen die Bauern von den Lieferanten des Saatgutes abhängig. Denn die Bauern können die Samen von diesem Jahr, nächstes Jahr nicht mehr aussäen. Sie müssen neue kaufen. In der Sichtweise der EKAH ist damit die Würde der Kreaturpflanze missachtet. Denn sie kann sich nicht mehr fortpflanzen.
In unserer Kommission gibt es einige, die eben deswegen gegen die Terminator-Technik wehren.
Aber diese Gegner der Terminator-Technik waren in der Minderheit. Der Bericht der Eidgenössischen Ethikkommission für die Biotechnologie im Außerhumanbereich, EKAH, ihr Bericht über die Würde der Kreatur bei den Pflanzen, hat keinen bindenden Charakter. Der Bericht will aber den gesetzgebenden Instanzen als eine Art Leitfaden dienen. Ein Leitfaden auch dann, wenn es darum geht, Gesuche zu beurteilen für Forschungsarbeiten. Für EKAH-Präsident Klaus-Peter Rippe formuliert der Bericht ein Gebot.
Ein Gebot, eine bestimmte Haltung einzunehmen gegenüber der Pflanze. Diese Haltung gegenüber der Pflanze ist dann auch dasjenige, was eben auch im Kontext der Forschungsarbeit zu beachten ist. Dass man sich immer letztlich gegenwärtigen muss, man hat mit Lebewesen zu tun, man hat mit Pflanzen zu tun und nicht mit Maschinen.
Sagt EKAH-Präsident Klaus-Peter Rippe.